Also wir sind mit Offenbarung 12 zu Ende hier. Wie gesagt, das war ein sehr kurzer Überblick. Und man kann hier sicher noch mehr in die Tiefe gehen. Aber wir verstehen jetzt, warum der Drache zornig ist, weil er schon mehrfach verloren hat. Und nun kämpft er gegen die übrigen. Was in Offenbarung 13 jetzt kommt, ist die Schilderung dieses Kampfes gegen die Übrigen. Der Drache bemächtigt sich zweier mächtiger Werkzeuge, die hier als Bestien beschrieben werden. Das griechische Wort hinter dem Wort Tier beschreibt ein wildes Tier. Es ist kein Haustier, was der Drache da braucht. Er nimmt zwei Bestien, eine aus dem Meer und eine von der Erde. Und mit diesen beiden Verbündeten kämpft er als Dritter und Höchster in diesem Bund gegen die übrigen. Diese drei sind die falsche Trinität. Und sie werden dann auch so geschildert, als ob sie ein Teil einer Trinität wären. Und das werden wir wahrscheinlich dann morgen Vormittag ein bisschen näher anschauen. Ihr seid ja auf einer Kurzbibelschule. Und Schule bedeutet, dass man auch Hausaufgaben aufgeben darf. Ist das so? Ich höre aus dem vehementen Nein eigentlich das Herzensanliegen heraus, ja tu's doch. Aber ich werde es tatsächlich machen. Irgendwie kommt so meine Lehrernatur noch ein bisschen durch. Aber ich finde, Hausaufgaben sind nicht schlecht. Es wird nicht zu viel sein, aber bis morgen müsst ihr es abgeben. Es ist recht einfach. Ich möchte euch bitten, einfach für euch eine Liste zu machen, für euch selber. Ihr lest Offenbarung 13 durch als Vorbereitung, ja? Und dann versucht folgende Frage zu beantworten. Ihr vergleicht bitte das Meerestier mit Jesus Christus. Okay? Vergleicht das Tier aus dem Meer mit Jesus Christus und versucht, so viele Parallelen zu finden, wie ihr könnt. Also, ja? Hat jemand eine Frage zu dieser Aufgabe? Wisst ihr, wo das Meerestier ist? Das ist das erste Tier in Offenbarung 13. Das Tier aus dem Meer, Verse 1 bis 8 und danach taucht es auch ab und zu mal auf. Lest einfach nur Kapitel 13 und vergleicht, so viel ihr finden könnt. Es dürfen auch, meinetwegen dürfen es auch verrückte Parallelen sein, ja? Aber lasst eure Gedanken einmal spielen. Das war Teil 1 von drei Teilen. Teil 2 ist, ihr könnt es ja schon vorstellen, vergleicht das zweite Tier, das Tier aus der Erde mit dem Heiligen Geist. Alles, was ihr vom Heiligen Geist wisst, nehmt heran und schaut einmal, gibt es Parallelen mit dem zweiten Tier? Okay? Das ist das Tier aus der Erde. Und Teil 3, vergleicht den Drachen mit Gott Vater. Einfach mal so als Übung, okay? Ihr braucht nur Kapitel 13 lesen. Manches Mal werdet ihr nicht viel finden, manches Mal vielleicht mehr. Eurer Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Das ist einfach eine Übung. Ähnlichkeiten parallel. Ihr könnt auch Gegensätzlichkeiten finden, wenn ihr wollt. Aber ich möchte gerne, streitet euch doch nicht. Ich möchte gerne, dass ihr Parallelen und Ähnlichkeiten findet. Ich möchte einfach morgen feststellen, stimmt es, dass diese drei Mächte, Drache, Meerestier und Erdentier, Ähnlichkeiten aufweisen zur Trinität, ja oder nein? Und ihr sollt mir dazu eine Antwort bringen können mit Beispielen. Und Beispiele. Ja. Und ich möchte einfach, dass ihr das selber erlebt oder erkennt. Es gibt da ein paar und das sind interessant einfach. Okay. Ja, bitte. Der Drache mit Gott Vater. Ja. Ja, die Eminenz im Hintergrund. So ein bisschen, ne? Okay, wir machen jetzt einfach Folgendes. Wir lesen Kapitel 13 ab Vers 1 miteinander. Mit frischen Augen. Ich sah. Ihr wisst, was wir jetzt machen. Wir lesen jetzt einen Abschnitt, der damit zu tun hat, wie der Drache in der Endzeit kämpfen wird. Das kann natürlich zurückgreifen auf, wo kommen denn diese Mächte her, die jetzt in der Endzeit eine Rolle spielen. Aber unser Ziel, unser Augenmerk wird sein, es geht um den Endzeitkampf. Und wir werden auch feststellen, um was es in diesem Endzeitkampf geht. Aber das muss ich noch am Anfang noch sagen dazu. Wenn dieser Drache diese zwei anderen Mächte beruft in seinen Dienst und das wirklich eine falsche Trinität ist und es wirklich gegen die echte Trinität geht, um was geht's da eigentlich meistens bei der Trinität? Da geht es um Verständnis, wie Gott ist und dass man den wahren Gott anbetet. Ne? Es geht um Anbetung. Es wird auch hier um Anbetung gehen. Vielleicht das auch für morgen. Wir werden dann mal zählen, wie oft Anbetung vorkommt. Das macht ihr nicht als Hausaufgabe. Denn das wäre zu viel, müsstet ihr in Kapitel 13 zählen, wie oft jemand angebetet wird. Ja, und das, aber es ist spannend. Es ist spannend. Und Gott setzt dem eine Anbetung entgegen. Diesen häufigen Anbetungsmalen, ihr könnt ja zählen, wie viel es ist, wenn ihr wollt, wenn es nicht zu viel ist, setzt er eine Anbetung entgegen. Betet an, Kapitel 14, Vers 7, betet an, der gemacht hat. Diesen so und so viel Mal Anbeten von der falschen Trinität wird eine Anbetung entgegensetzt durch eine dreifache Botschaft. Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, wenn später dann in einem weiteren Kapitel, nämlich Kapitel 16, plötzlich drei Geister berufen werden, die ausgehen, um was zu machen? Um zu versammeln die ganze Welt. So als Opposition zu drei Engeln, die ausgehen und die eigentlich auch versammeln wollen, die ganze Welt. Versammeln nicht nur zum Kampf, versammeln, um in Gottes Reich einzugehen. Wir haben hier die dreifache Engelsbotschaft auf der einen Seite und eine, lasst es mich so nennen, eine dreifache frische Botschaft auf der anderen Seite. Wir wissen nicht, was die Botschaft der Frösche ist. Aber es sind Geister, die in die ganze Welt ausgehen, wie auch die Engel in die ganze Welt ausgehen. Also es macht ein bisschen Sinn. Wir haben hier drei, wir haben dort drei. Drei Wesen Gott, drei Personen Gott, ein Wesen, drei Mächte des Drachen. Wir haben hier drei Engel, die ausgehen, um die ganze Welt zu bekommen. Wir haben hier drei Frösche, die ausgehen, um die ganze Welt zu versammeln. Das spitzt sich zu. Es geht hier wirklich um einen letzten Kampf. Und in der Mitte dieses Kampfes steht eine Gruppe von Menschen, die sich offensichtlich noch nicht entschieden hat. Wo gehen sie hin? Hören sie den Fröschen zu oder den Engeln? Das ist die Entscheidung, die sie treffen müssen. So viel noch als Vorausrede. 13,1. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen. Ich weiß nicht, vielleicht fangen eure Bibeln an mit und er trat an den Strand des Meeres. Das ist noch der letzte Vers von Kapitel 12. Manche Bibeln haben das in Kapitel 13 ab Vers 1. Ne? Warum steht es dort? Na klar, er tritt an den Strand des Meeres und dann holt er da was raus. Ne? Aus dem Meer ein Tier. Übrigens, aus dem Meer ein Tier? Kommt, jetzt bringt euer ganzes Wissen der Bibel heran. Ihr lest mit frischen Augen, da tritt jemand an den Strand des Meeres und ein Tier steigt heraus. Das ist doch natürlich ein Symbol. Daniel, was Daniel? Da gibt's 12 Kapitel. Daniel? Daniel 7. Wirklich? Was passiert dort? Aha, wie viele?
Vier.
Aha, also jetzt kommen wir und wir sehen hier, ein Tier kommt aus dem Meer. Was denken wir vielleicht? Frische Augen? Daniel 7, klar, und weiter? Ja, genau. Ja, wir denken, hey Mensch, da ein Tier aus dem Meer. Vielleicht denken wir sogar, wer weiß, vielleicht kommen jetzt gleich noch drei Tiere. Ja, dann wäre Daniel, ne? Okay, und da kommt ein Tier heraus, das hatte 10 Hörner. Wow, 10 Hörner. Also wir sind ja schon beim Daniel gewesen. Klar, Daniel, 10 Hörner. Jetzt müssten wir eigentlich zurückschauen. Welches Tier hatte 10 Hörner? Hm? Das gräuliche Tier hatte 10 Hörner. Okay, ihr kennt Daniel 7. Das ist jetzt wichtig. Wenn ihr Daniel 7 nicht kennt, wisst ihr gar nicht, was da passiert. Wir müssen das nicht lesen, oder? Oder schon? Sonst ist es halt Hausaufgabe. Ne? Okay. Natürlich, das vierte Tier ist da. 10 Hörner und 7 Häupter. Moment. Hatte das vierte Tier aus Daniel 7 7 Häupter? Seid ihr sicher? Zehn Hörner. Und ein Kopf oder 7 Köpfe. Braucht man nur ein paar Fragen stellen, man weiß es nicht mehr genau. Also.
Und es sah ganz anders aus als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner.
Genau. Danke. Kapitel 7, Vers 7. Es sah anders aus, hatte 10 Hörner. Sonst noch was? 7 Köpfe? Nein. Nichts. Also hier merken wir schon, wow, das ist ein anderes Tier. Aber bevor wir zu schnell urteilen, das ist ein anderes Tier, lesen wir noch ein bisschen weiter und das überrascht noch mehr. Auf seinen Hörnern 10 Kronen. Ah ja. Aha. Ja. Übrigens 7 Häupter, 10 Hörner. Wir sollten dann noch an etwas denken. Nicht nur Daniel. Ja, wo ist der? Ja? Vers? Vers 3, richtig. Also lesen wir nochmal Offenbarung 12, 3. Das ist das zweite Riesenzeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen, der hatte 7 Häupter und 10 Hörner. Und auf seinen Häuptern 7 Kronen. Okay. Und jetzt tritt der an das Meer heran und was passiert? Ein Tier kommt heraus aus dem Meer. Es klingelt schon mal, Daniel 7. Und dann sehen wir 10 Hörner, Daniel 7, viertes Tier, und 7 Häupter. Und in dem Moment denken wir, Moment, das ist ja der Drache. Ja, aber der Drache steht am Meer. Das steigt. Was steigt aus dem Meer heraus? Sein Spiegelbild. Da kommt sein Spiegelbild aus dem Meer hervor. Der erschafft sich selbst. Nur sind dieses Mal die Kronen woanders platziert. Auf den Hörnern. Und man fragt sich natürlich unweigerlich, was das für eine Bedeutung hat. Auf seinen Häuptern
lästerliche Namen.
Das ganze Tier ist lästerlich. Nicht nur die Kronen an den Hörnern, das ganze Tier. Und es geht weiter. Und das Tier, das ich sah, war gleich. So wie Johannes das beschreibt hier, muss man annehmen, dass der liebe Johannes sehr gut das Buch Daniel gekannt hat. Denn es ist dieselbe Art der Beschreibung, wie Daniel in Daniel 7 gemacht hat. Und das Tier war gleich. Wir reden ja immer vom, wie heißen die Tiere dort in Daniel 7? Löwe, Bär, Panda und Untier. Ich nenne es ja das Drachentier. Weil es ist ja hier auch parallel dem Drachen, also dem Drachentier. Egal, das unbeschreibliche Tier. Wir nennen sie zwar so, aber wenn man genau liest, in Daniel heißt es, es sah so aus wie. Und das ist eine typische Beschreibung in der apokalyptischen Literatur, wenn man Symbole weitergibt. Sieht so aus wie. Und dann meint man, eigentlich ist das natürlich ein Symbol für etwas anderes. Aber man kann es nicht genau beschreiben. Ja? Und hier auch, ich sah das Tier, Johannes, und es war gleich einem Panther. Okay, jetzt wissen wir, welches Tier es ist. Es war nicht das vierte Tier, es ist das dritte Tier aus Daniel 7. Aber das hatte nicht 10 Hörner und 7 Häupter. Also es ist doch irgendwas anders. Und wenn man jetzt weiterliest, dann macht einen erst das Ganze perplex und zum Schluss weiß man dann, was es ist. Da heißt es, es war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße. Bärenfüße? Und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Naja, aber jetzt. Du meinst schon Daniel 7, ne? Nicht die Statue, sondern den Daniel 7. Hier wird Daniel 7 beschrieben. Ja, und wo fängt die umgekehrte Reihenfolge an? Ja, wir denken jetzt vielleicht Panther, Bär, Löwe. Aber es müsste ja anfangen mit dem vierten Tier, ne? Und das ist die Beschreibung mit 10 Hörner. Es kommt aus dem Meer, es hat 10 Hörner, viertes Tier. Sieht aus wie ein Panda, drittes Tier. Hat Füße wie ein Bär, zweites Tier. Und ein Rachen wie ein Löwe, erstes Tier. Also was sehe ich da? Reich in umgekehrter Reihenfolge? Was hat er denn jetzt gesehen? Ja? Ja, was?
Das sieht von sich aus in der Vergangenheit.
Okay, und was soll das? Ja.
Er sieht das, was den Tieren allen gemeinsam war. Die Summe der Köpfe der vier Tiere aus Daniel ist 7.
Ah, dann kann ich jetzt rechnen, ne? Und stell fest, tatsächlich, richtig, ich habe das 7. Wie geht es? Der Löwe hat einen Kopf, der Bär hat einen Kopf. Der Panda hatte 4. Panda 4 macht 6. Und das vierte Tier wahrscheinlich 1 macht 7. Aha. Da gibt es also auch in Daniel, im gesamten Buch Daniels, im gesamten Kapitel Daniel 7, gibt es 4 Köpfe und 7 Köpfe und 10 Hörner. Und die sind jetzt hier zusammengefasst in einem Tier. Und die 4 Tiere sind zusammengefasst in einem Tier. Sie werden in unterschiedlicher Reihenfolge beschrieben. Vielleicht, um anzudeuten, okay, Daniel, du bist jetzt an der Zeit gewesen, wo du vorausgeschaut hast. Und du, Johannes, bist jetzt an der Zeit, wo du zurücksiehst. Am anderen Ende dieser Reiche. Passt das? Ja, natürlich. Johannes lebt zur Zeit des vierten Tieres. Ja. Vielleicht auch einfach nur, um etwas zu beschreiben. Und nicht den Eindruck zu erwecken, wir machen da jetzt chronologische Fortschritte, sondern wir beschreiben jetzt nur, was wir sehen. Also Daniel 7, sehr, sehr stark da. Aber dann gibt es noch ein paar Infos, die zusätzlich zu Daniel 7 sind. Zum Beispiel Vers 3. Ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Die ganze Erde wunderte sich über dieses Tier. Das ist Hausaufgabe, sagt mir nicht zu viel jetzt. Ich lese noch ein bisschen weiter. Und sie beteten den Drachen an. Moment. Sie wundern sich über das Tier und beten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und beteten das Tier an und sprachen: Wer ist dem Tier gleich? Wer kann mit ihm kämpfen? Nein, in Vers 5, damit Daniel 7 noch vollständig ist. Es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Lästern, Maul, große Dinge, an was erinnert das? Ja, das erinnert jetzt nicht an ein Tier von Daniel 7, sondern jetzt kommt noch diese letzte Macht aus Daniel 7 dazu, das kleine Horn. Die Beschreibung in Vers 1 und 2 hat uns eigentlich schon vorbereitet drauf. Wir haben festgestellt, das kommt von Daniel 7, alle vier Tiermächte sind da, aber die wichtigste Macht aus Daniel 7 fehlt. Die, worum es in den meisten Versen dort geht, das ist das kleine Horn. Und das kommt jetzt in Vers 5 deutlich zum Tragen. Vers 5 beschreibt genau das, was das kleine Horn in Daniel 7 gemacht hat. Und wenn es dann weitergeht, hat man dann plötzlich den Eindruck, dass nur noch das kleine Horn agiert. Denn Vers 6, es lästert gegen Gott. Es lästert seinen Namen und sein Haus und die im Himmel wohnen. Übrigens, wer sind die, die im Himmel wohnen? Die Gläubigen, jawohl. Wie kommst du da drauf?
Unsere Namen dort alle geschrieben.
Ja.
Weil ich als Erstlinge auferweckt sind, wie du Jesus Christus.
Ja, könnte es nicht die Engel sein? Die sind doch im Himmel. Ja, Offenbarung 12 sind doch die Engel, oder? Ach so, meinst du Vers 12? Darum freut euch, ihr Himmel und die darin wohnen. Ja, sind es nicht die Engel? Warum nicht? In der Offenbarung habt ihr einen Begriff, den kann man sehr leicht definieren. Das sind die, die auf Erden wohnen. Stimmt ihr mit mir überein, dass die, die auf Erden wohnen, nicht die sind, die im Himmel wohnen? Das ist irgendwie klar, oder? Der einen wohnt auf der Erde, der andere im Himmel. Ob das jetzt Menschen und Engel sind oder Ungläubige und Gläubige, es muss was anderes sein. Wenn ich jetzt in der Offenbarung lese, wer die sind, die auf Erden wohnen, dann werde ich feststellen, dass das die Ungläubigen sind. Wirklich? Ja. Zum Beispiel ist es nicht gleich hier Kapitel 13, Vers 8. Alle, die auf Erden wohnen, beten es an. Nämlich das Tier. Alle, die auf Erden wohnen, beten es an? Also, da wird es dann noch definiert, deren Name nicht von Anfang an da drin steht. Das sind also alle Ungläubigen. Ungerechten. Ja. Und ich sehe von der Zeit her, dass wir das morgen hier weiterführen werden, dass wir feststellen, dass die, die auf Erden wohnen, nicht alle sind, alle Menschen, wie wir jetzt sagen, die hier wohnen, sondern dass das alle Menschen sind, die Gott nicht annehmen. Und dass in Gegenentsprechung die, die im Himmel wohnen, die sind, die Gott annehmen. Also laut Offenbarung hoffe ich, dass ihr nicht in Bogenhofen wohnt. Oder auf dieser Erde. Ich hoffe, dass ihr zurzeit im Himmel wohnt. Wir sind ja hier schon im Seminarraum ein bisschen näher. Ne? Aber geistlich gesehen hoffe ich, dass wir alle im Himmel wohnen. Und deswegen dürfen wir uns auch freuen in Offenbarung 12,12, dass der Satan aus dem Himmel geworfen ist. Das noch zum Schluss, das war für mich immer ein sehr schwieriger Text, weil ich fand es sehr ungerecht, dass die sich im Himmel freuen dürfen und es nachher gleich heißt, wehe aber der Erde. Ja, was kann ich dafür, wenn der Satan da aus dem Himmel kommt mit großem Zorn, ne? Und die dürfen sich freuen und wehe euch da unten, jetzt wütet er. Was hier gemeint ist, ist vielmehr, ihr, die ihr im Himmel wohnt, freut euch. Die aber auf die Erde und dem Meer, wo kommen nochmal die Tiere her? Wehe euch. Denn er hat einen Zorn und wird das, was er tun will, vollführen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit für heute. Nehmt den Gedanken mit, wir wohnen im Himmel, egal wie es aussehen mag auf dieser Welt. Wir wohnen im Himmel. Und deshalb sind wir auch angegriffen durch das, was diese Macht hier tut. Denn sie lästert die Leute, die im Himmel wohnen. Zusätzlich zu Gott, zusätzlich zu seinem Heiligtum, auch Gottes Volk. Und das ruft natürlich zu einer Reaktion auf. Diese Reaktion ist die dreifache Engelsbotschaft. Bis morgen, vergesst eure Hausaufgabe nicht.